Hallo, Herr Stark.
Ich grüße Sie, hallo.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie geht's zu im Schlepptau von Clinton und Trump? Wie stressig ist das?
Na, es fing vergleichsweise langsam an in den Vorwahlkämpfen. Da war zwar schon einiges los, aber noch nicht so ein großes Drama. Aber in den letzten Monaten hat das ein Tempo zugenommen und eine Beschleunigung erfahren, wie ich wirklich noch nie erlebt habe, obwohl ich schon sehr vieles gesehen habe, auch deutsche Bundestagswahlkämpfe in Reihe. Das sind Tage, die fangen morgens um 5 Uhr früh an. In dem einen Ort, beispielsweise in Florida mit Hillary Clinton, wo ich vor ein paar Tagen noch unterwegs war. Dann geht es raus an ein Einkaufszentrum, Latino-Wähler abholen und sie dazu zu bewegen, in ein Wahllokal zu gehen. Es gibt einen eigenen Flieger, den beispielsweise die Clinton-Leute extra gechartert haben. Ein früheres Flugzeug aus der Air Berlin-Flotte. Von dort sind wir nach Las Vegas weitergeflogen. In ein Hotel, Arbeiter auch nochmal mobilisieren. Es geht im Moment alles darum, die Leute an die Wahlurne zu bringen. Es wird wahrscheinlich diese Wahl darüber entschieden werden, wer mehr von seinen Anhängern in der Lage ist zu mobilisieren, wer mehr Leute dazu bringt, zu sagen, okay, ich tue mir das an und gehe wählen. Dann macht sie noch eine Rede bei einer Gewerkschaftsunterkunft, dann geht es weiter. Und wir haben am Abend dann in Arizona noch einen Großauftritt an der Universität. Das sind so 16-Stunden-Tage, 18-Stunden-Tage. Donald Trump hat gestern 4 oder 5 Rallies, also Auftritte hintereinander hingelegt. Brutales Programm, wenig Schlaf, permanente Medienaufmerksamkeit, Social Media 24/7. Das ist ein Wahlkampf, der Maßstäbe setzt.
Wie anstrengend ist es denn ja für Sie als Journalisten, da hinterherzukommen?
Es bleibt vor allem wenig Zeit, über irgendwas mal nachzudenken. Das ist ein permanentes Rennen, wenn man so möchte, ein permanentes Nachatmen des der News-Zyklen, die gepusht werden. Es gibt E-Mail-Services, die von den Kandidaten noch betrieben werden, die im Stundentakt noch Mails raushauen. Das ist hat was Asthmatisches, es hat fast schon Hyperaktives und was manchmal ein bisschen fehlt, ist die Fähigkeit, einmal drüber nachzudenken, was bedeutet das einfach im Moment. Hat jemand da gerade was richtig Gutes gesagt? Was geschieht hier eigentlich um uns herum? Wir werden wohl alle nach dieser Wahl aufwachen, Politik wie Medien, und einmal richtig in aller Ruhe dann nachdenken müssen, was dieser Wahlkampf eigentlich bedeutet hat.
Hier sind das ja auch viele Journalisten, die dort den Kandidaten hinterherreisen. Die wiederum sollen sehr abgeschirmt sein. Wie nah kommen Sie denn als mitreisender Journalist Clinton und Trump?
Im Sommer, im Vorwahlkampf, bin ich mit Clinton einmal im Bundesstaat New York in Buffalo unterwegs gewesen. Wir haben da in einem Museum eine Rede verfolgt und sind dann haben einen Zwischenstopp in einem Coffeeshop noch gemacht. Da waren vielleicht 10 Reporter mit dabei und 20 Gäste. Und da habe ich kurz mit ihr geplaudert, ihr einmal die Hand geschüttelt, ein gemeinsames Foto gemacht. Da war es möglich, an die Kandidaten noch ranzukommen. Das hat sich im Hauptwahlkampf massiv geändert. Der Secret Service schirmt die Kandidaten ab, Polizei, der Sicherheitsdienst des Weißen Hauses, der mit 20, 30 Agenten überall mit dabei ist. Jetzt ist es so, dass es einen Tross gibt bei beiden Kandidaten von ungefähr 50 Reportern, die hinterherreisen, die drumherum sind, die sie aber relativ selten direkt sehen. Die Zeiten, wo beide Kandidaten mal entspannt zu den Reportern gekommen sind und ein bisschen geplauscht haben, ein kleines Hintergrundgespräch angeboten haben, die sind seit vielen Wochen schon vorbei.
Und wie kommt man rein in diesen Tross? Also wie wird man einer von diesen 50 Reportern?
Es ist wie alles in Amerika eine Frage des Networkings, wer wen kennt. Langfristig Kontakte aufbauen, häufiger vor Ort sein. Bei den Clintons bin ich viel hinterhergefahren, auf eigene Faust. Habe darüber ihre Kampagne ein bisschen besser kennengelernt, irgendwann gefragt, dann trotzdem noch mal ein paar Wochen warten, bis ich irgendwann dann einen der Plätze auf einem dieser Flugzeuge bekommen habe. Mühsames Geschäft. Europäische Medien sind bei weitem nicht so besonders interessant. Europäische Berichte bringen keine Wähler an die Ohren. Insofern zählt im Moment die amerikanischen Medien, die amerikanischen Kollegen.
Da schließt meine nächste Frage so ein bisschen an. Es gibt ja auch viele Berater, die den Kandidaten ja helfen, das Richtige zu sagen, wenn man so will. Und eine alte Regel ist ja, wer die Sekretärin für sich gewonnen hat, der hat dann auch die Tür zum Chef offen. Gilt das auch für den Fall der Berater? Also muss man da einen guten Draht pflegen?
Ja, wobei man sich das als ein extrem vielschichtige Pyramide faktisch vorstellen muss. Alleine für Clinton arbeiten mehr als 900 Leute. In ihre Kampagne in Brooklyn reinzukommen, ist schon sehr schwer. Diese 900 Leute sind dann abgeschichtet in eine ganze Reihe von Hierarchiestufen. Die Clintons haben faktisch schon die künftige Regierung vorweggenommen mit all den verschiedenen Verästelungen von wer ist ihr, wie nah, wie viel Kreise drumherum sind das. Und bis man in diesen inneren Zirkel rankommt, vergeht wahnsinnig viel Zeit und es braucht auch ein bisschen Glück. Es braucht vor allem immer einen Fürsprecher, der den Leuten sagt, hier mit dem rede mal oder der ist gut, der bringt dich näher ran. Ganz am Ende ist es mir mit dem einen oder anderen geglückt, zum Beispiel mit Clintons Chef Pollster, also demjenigen, der die Umfragen hier macht und der ihre Strategie ausrichtet, den habe ich am Rande von einer der TV-Debatten getroffen und dann auch zum Interview überreden können. Aber da ist faktisch eine Hierarchie eingezogen, die sie fast schon präsidentiell ist.
Heutzutage ist ja fast jeder oder wird ja fast jeder Auftritt live gestreamt und im amerikanischen Kabelfernsehen übertragen. Wie schwer ist es denn da für Journalisten, ja, exklusive Nachrichten zu bekommen? Oder wenn man nochmal anders fragt, warum reisen die Journalisten überhaupt noch hinterher?
Ja, weil es dann doch immer wieder diese kleinen Momente zwischendrin gibt, diesen kleinen Stopover, wo die Kameras aus sind oder die nicht erwartet wurden. die dann vielleicht doch diesen einen Sondermoment bedeuten. Und gleichzeitig ist es immer auch die Angst, irgendwas zu verpassen. Die Gefahr bei dem Streaming liegt ja auch daran, dass es die Kandidaten selber anbieten. Also dass es die Clinton-Kampagne beispielsweise selber betreibt und tut und dass es dann am Ende gefakte Bilder sind. Also Hillary Clinton hat eine Fotografin und eine Kamerafrau seit einem Jahr die ganze Zeit um sich herum, die sie filmt und die streamt. Das sind natürlich in Szene gesetzte Bilder, das sind inszenierte Bilder, die die Kamerafrau versucht, als einen starken Ausdruck der Kandidatin zu machen. Und wir erinnern uns an den 11. September, den Gedenktag der Anschläge in New York, wo Hillary Clinton bei der Gedenkfeier war und dann still und heimlich verschwand, die Reporter erstmal gar nicht verstanden haben, was Sache war. Und dann gab es diesen einen Augenzeugen, der sein Handy rausgezogen hat und mit diesem verwackelten Handy aufgezeichnet hat, wie Clinton praktisch zusammenbrach und von ihren Bodyguards in die bereitstehende Limousine geschleppt werden musste. Insofern gibt es immer wieder diesen kleinen einen Moment, der dann doch außerhalb des Protokolles stattfindet und wo auf den alle warten.
Trotzdem haben Sie gesagt, für die internationalen Medien ist es nicht ganz so leicht, da ranzukommen. Hilft man sich da auch gegenseitig unter den deutschen oder auch internationalen Journalisten?
Ja, einerseits schon. Und andererseits gibt es dann aber auch immer wieder Momente wie letzte Woche in Las Vegas, als ich darum gebeten habe, ob die amerikanischen Kollegen einmal helfen können. Es gibt bei Hillary Clinton, weil es eben über 50 Reporter sind, die mit ihr reisen, diese sogenannte Pool-Lösung. Das heißt also, eine kleine Handvoll von Reportern kommt bei den intimeren Terminen dann mit ihr mit und der größere Teil der Reporter wartet eine Ecke weiter irgendwo draußen vor einer Veranstaltung. Und der Pool soll die anderen Kollegen beliefern und meine Bitte, ob ich da einmal irgendwie die Informationen bekommen könnte, ist dann von den amerikanischen Kollegen irgendwie sehr kühl beschieden worden. Man hätte sich schon vor einigen Wochen darauf geeinigt, dass der Pool nur sich selber beliefert und nicht die anderen Kollegen, also nur die Medien, die diesem Pool angehören. Und wenn ausländische Medien nicht Teil des Pools seien, dann hätten sie in dem Fall Pech gehabt. Es gibt dann doch immer wieder Wege, sich die Informationen zu verschaffen. Das fand ich allerdings in dem Fall wenig kollegial und wenig freundlich, auch ein Ausdruck dessen, dass Europa einfach ganz weit weg in diesem Wahlkampf ist.
Der Wahlkampf ging ja über einen sehr langen Zeitraum. Das geht auch körperlich sicherlich nicht spurlos an den Kandidaten vorbei. Und gerade Clinton, wir haben es gerade angesprochen, auch am 11. September, wirkt ja manchmal etwas ermüdet und schwach. Wie ist denn jetzt Ihr Eindruck vom psychischen und auch körperlichen Zustand der beiden Kandidaten?
Naja, um es mal etwas flapsig zu sagen, gelegentlich frage ich mich, welche Drogen nehmen die eigentlich, um das durchzuhalten. Bei Trump sehen wir es mitunter, wann er seinen Twitter-Feed bedient. Das sind dann irgendwie Termine wie 4 Uhr morgens oder 1 Uhr nachts. Da ist nur wenig Schlaf. Clinton selber kann in den letzten Tagen auch nur ganz wenig geschlafen haben. Man merkt es ihnen allerdings auch beiden an. Ich fand, es sahen beide in den letzten Wochen nicht mehr besonders gut aus. Trumps Augen sehr klein, fast verquollen, zusammengekniffenes Gesicht. Clinton auch erkennbar unausgeschlafen, unausgeruht. Und man muss ja irgendwie nochmal eins vor Augen haben. Das geht ja genauso weiter. Der Wahlsieger wird ja in den nächsten Tagen nicht weniger Druck haben, sondern das ist ja eigentlich nur der Auftrag dessen, dass da brutale, harte Jahre bevorstehen. Insofern ist dieser Politikbetrieb schon in einer Art und Weise unnachgiebig und kräftezehrend geworden, wie es, glaube ich, wirklich grenzwertig mittlerweile ist.
Viele sind ja nicht so nah dran wie Sie, gucken dann vielleicht lieber so eine Serie wie House of Cards, so nach Ihren Eindrücken. Ist das überhaupt vergleichbar oder haben Sie die Serie gar nicht geguckt?
Also House of Cards habe ich natürlich geschaut, alle Folgen, und muss sagen, die Wirklichkeit hat House of Cards outperformed und überholt. Wenn man Regisseur bei House of Cards wäre, dann könnte man sich eigentlich kaum noch Sachen ausdenken, die nicht in diesem Wahlkampf vorgekommen sind. Vielleicht mit Ausnahme der 2 oder 3 Morde, die bei House of Cards geschehen sind, die, soweit ich weiß, in diesem Wahlkampf bislang nicht passiert sind. Aber ansonsten ist das Drama ja kaum zu überbieten. Sexaffären, Geld, Korruption, das FBI, was ermittelt. Also es hat all diese Ingredienzien, alle Stichwörter, die man sich so vorstellen würde, wenn man ein Drehbuchschreiber wäre. Das ist schon vergleichsweise nah, muss man sagen.
Über den Endspurt im US-Wahlkampf habe ich mit Holger Stark vom Spiegel gesprochen. Er war im Wahlkampftross von Hillary Clinton und auch Donald Trump unterwegs. Vielen Dank für diese persönlichen Einblicke.
Sehr gerne. Tschüss.